Hallo und willkommen zu einer neuen Folge How to Fail Wild Startup, dem Podcast aus Erfahrungen und Learnings von Problemen von spannenden Gründerinnen und Gründern. Heute freue ich mich wirklich wieder besonders, weil wieder ein interessantes Unternehmen, interessantes Startup aus dem Raum Nordhessen dabei ist. Heute darf ich nämlich Lilia Anaskin und Manfred Wilke von WE Wilke Experience im Podcast begrüßen. Vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo und herzlich willkommen auch an dich und an euch alle Zuhörer. Ja.
Das hört sich doch schon mal schön an. Um direkt reinzustarten, wie sah denn eigentlich euer bisheriger Weg aus? Ihr könnt euch am besten vorstellen, von daher, wenn man zwei Leute hat, finde ich es immer am angenehmsten, direkt selber zu hören, was waren so die Steps auf dem Weg, unternehmerischen Steps und auch Ausbildung, einfach mal um euch ein bisschen kennenzulernen.
Ja, ich bin Lilia Anaskina. Aufgewachsen bin ich in Bremen, habe dann studiert und bin dann so rumgekommen in Deutschland. Zuletzt war ich studiert habe ich an der BFC in Nordheim, bin dann in Hamburg gelandet als Referentin bei der BDK, das ist die Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe. Und dort wurde ich sozusagen gleich in ein Projekt mit reingeschubst, weil wir an einer Software gearbeitet haben, die quasi Fahrzeuge vergleicht. Das heißt, wir haben Fahrzeuge, die aus Finanzierung zurückgekommen sind, weiter vermarktet und mussten dann eben feststellen, dass einige Daten gefehlt haben, wie zum Beispiel die Ausstattung zum Fahrzeug und so weiter. Und um das natürlich schnell zu verkaufen, müssen die Daten auch richtig gepflegt werden bei mobile.de, Autoscout und welche Anbieter es da auch gibt. Und bin sozusagen in ein Team reingekommen und habe an einer Software mitgearbeitet oder mitgestaltet. Und weil ich schon immer Interesse hatte, irgendwie mit IT zu tun zu haben, habe als Kind dann auch mal meinen Computer auseinandergebaut und einfach mal so reingeschaut. Und dann kam die Gelegenheit, meiner Teamleiterin zu sagen, so, ich brauche jetzt aber ein bisschen mehr Know-how. Könnte ich denn nicht eine Schulung machen? So, da habe ich mich für Java entschieden, weil es eben die Sprache ist, die meistens verwendet wird. Und so habe ich dann Herrn Wilke kennengelernt, weil ich einen Kurs bei ihm besucht hatte. Und ja, so haben wir uns kennengelernt. Und ich glaube, du fängst erstmal dann über dich an. Und genau. Dann kommt schon der Zusammenschluss.
Also ich ergänze das vielleicht von Lilia einfach auch nochmal. So dieses auf jeden Fall so das Backoffice und alles, was mit Personal zu tun hat, Finanzen zu tun hat und so weiter. Also Lilia macht so die komplette Firma und ich bin eigentlich nur der Techniker. So.
Nein, nicht genau.
So. Schön zusammengefasst.
Und genau, bei mir hat es angefangen, als ich 10 Jahre alt war. Das war 1982. Da kam der Commodore 64 raus und irgendwie musste ich das Ding unbedingt haben. Und ich weiß noch, dass es ein Riesenkampf war mit meinen Eltern, das auch zu bekommen. Und ja, das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe dann sämtliche Data-Bäcker-Bücher, irgendwie schon mit 11 Jahren habe ich schon die erste Sprachausgabe programmiert gehabt mit dem SAM-Prozessor. Und es hat mich einfach nie losgelassen. Ich habe immer weiter mit Software zu tun gehabt. Habe das zu der Zeit damals aber nicht studiert, habe das auch nicht gelernt. Da gab es diese Ausbildungsberufe leider noch nicht und musste das dann irgendwann, und zwar 2000, bin ich dann nach Nürnberg gegangen, habe ich das dann in einem zweiten Ausbildungsweg nachgeholt. Mhm. Da habe ich den Fachinformatiker gemacht und das ging natürlich dann recht steil nach oben. Das war halt so, dass ich da dann schon während der Ausbildung habe ich als Dozent gearbeitet, weil mich mein Dozent damals rausgenommen hat und gesagt hat, du machst jetzt Dozent. Und dann habe ich da schon nebenbei C und C++ und für andere Sprachen Schulungen gegeben. Ja, und dann ging das dadurch, dass ich es nicht studiert hatte, habe ich dann versucht, immer nachdem ein Projekt abgeschlossen ist, in eine neue Firma reinzugehen, um mir einfach noch mehr Know-how mitzunehmen. Mhm. Und so bin ich dann durch erstmal in Nürnberg angefangen, Bayern, Deutschland, Europa und außerhalb Europa rumgekommen, habe so ein bisschen programmiert und Software entwickelt und zum Schluss war das dann so, dass ich dann Leitungspositionen übernehmen musste. Und das war für die internationalen Flugbehörden. Da hat mir ein großer Teil in der Verantwortung gelegen. Und das war auch so der Punkt, an dem ich gemerkt habe, boah, wenn ich jetzt mein Wissen einsetze und da ein Team irgendwie leite, kann ich viel mehr erreichen, als ich alleine irgendwo hier super, super coole Funktionen programmieren kann. Ja, und so kam das dann irgendwann. Ich habe dann Heimweh bekommen in Nürnberg. Ich bin dann irgendwann aufgewacht morgen früh und habe gesagt, Haus verkaufen, ich will nach Hause. Und es war wirklich so, wir waren 3 Monate später, war das dann auch schon so weit, dass das Haus verkauft wurde. Und ich glaube, nach 5 Monaten bin ich dann auch schon wieder hierher. Und jetzt bin ich seit circa 7 oder 8 Jahren, glaube ich, bin ich wieder in Hessen. Genau, das zu mir und der Firma.
Sehr, sehr schön. Lustigerweise hatten wir auch eine ähnliche Story, aber wir sind auch ungefähr so vor 9 oder 10 Jahren hier hergekommen nach Nordhessen wieder zurück, weil ursprünglich mein Vater hierher kommt, also auch back to the roots im Prinzip, genau aus demselben Grund, weil die Heimat wieder gerufen hat. Um Unternehmen ein bisschen kennenzulernen, finde ich immer besonders interessant, wo so Kunden, Lösungen, aktuelle Projekte liegen. Ihr habt ja einen besonderen Fokus im Prinzip auf Augmented Reality, Software Development und Design, um mal ein bisschen näher zu bringen hier den Zuhörerinnen und Zuhörern, was macht ihr denn eigentlich konkret?
Genau, also wir machen Software und Design und da machen wir ganz viel verschiedene Sachen, aber genau, unser Steckenpferd ist Augmented Reality. Habe ich kennengelernt, ich müsste lügen, ich glaube 2016 das erste Mal technisch kennengelernt, heißt, ich habe auch die ersten Lösungen selber programmiert und war so super begeistert davon und dann gab es so einen Aha-Effekt. Ich stand dann irgendwann, also man fällt einem dann ganz viele Sachen ein und ganz viele Lösungen, die man einfach programmieren möchte. Und so stand ich irgendwann hier an dem Teich, an dem Frau-Holle-Teich am Meißner und da irgendwie kam mir so diese Vision und ich sah dann so das Bild von Frau Holle aus dem See raus, aus dem Teich, Entschuldigung, genau, aus dem Teich rauskommen und das musste ich irgendwie dann, das musste ich umsetzen. Das war so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, gerade für Märchen und so weiter ist das gigantisch. Wir haben zu der Zeit auch angefangen und haben Prototypen gebaut schon für Fensterhersteller und für die Industrie, aber die war noch nicht so weit. Die Industrie wollte von Augmented Reality 2016, 2017 noch nichts wissen. Und so haben wir uns erstmal auf Kunst und Kultur konzentriert und wie das dann so kommt, bin ich mit Frau Völker, Frau Susanne Dr. Völker zusammen in ein Gespräch gekommen und sie hatte gleich festgestellt und sie fand das auch gigantisch und hat gesagt, boah, da müssen wir mit der Märchenstraße was machen.
Sehr schön. Ich würde da direkt mal die Überleitung machen, beziehungsweise euch das Wort nochmal übergeben, weil die Grimmheimat Nordhessen, die Märchenstraße-App, wurde offiziell letzte Woche oder vor 2 Wochen, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, gelauncht. Ein wirklich riesengroßer Erfolg für das ganze Thema Augmented Reality und dass man hier sowas in Deutschland so ein Steckenpferd-Projekt hat, finde ich extrem cool. Aber nochmal ein bisschen weiter vorne anzuknüpfen für die Zuhörer. Was hat es denn mit Augmented Reality auf sich? Was unterscheidet es auch von Virtual Reality? Das könnte man vielleicht noch kennen von Videospielen und so weiter.
Ja, genau. Also Augmented Reality, ich sag mal, das ist auf jeden Fall ein Techniksprung, den wir da gemacht haben. Aus meiner Sicht so vergleichbar ungefähr, wie das damals mit LP und CD war, wo die gekommen ist. Und also genau, wie du sagst, ist also Virtual Reality kennen ja viele. So, das ist die zu eine Brille, da gucke ich auf einen Display und alles, was ich dort drin sehe, ist virtualisiert, sprich ist digital erstellt. So, und bei Augmented Reality ist es so, dass die digitalen Elemente in das laufende Kamerabild reingerendert werden. Und das sieht dann so aus, dass wenn ich das Handy in die Hand nehme und schaue mir dann durch das Kamerabild die Umgebung an, kann ich an bestimmten Positionen ein 3D-Objekt platzieren. Und das sieht dann wirklich so aus, als ob das in der realen Welt ist. Ich sage immer, wir verschmelzen die Realität mit dem Digitalen dabei. Mhm. Und wenn ich das frech sage, dann, oder manchmal sage ich oder behaupte auch, dass Virtual Reality eine Übergangstechnologie war zu eigentlich Augmented Reality, damit wir jetzt endlich damit arbeiten können.
Du hast ja schon gesagt, dass 2016 Industrie und so weiter nicht wirklich bereit waren. Mich würde interessieren, ob sich das mittlerweile verändert hat und auch im Prinzip, inwiefern ihr vollständig jetzt auf AR umgestiegen seid bei WE Wilke Experience oder ob ihr im Prinzip noch weitere Kundenprojekte macht, ganz normale Software-Development-Projekte, um das täglich Brot zu decken.
Klasse Frage, genau auf den Punkt gebracht. Also genau, wir hatten den Break-Even und gerade auch mit der DMS-App, also mit der Deutschen Märchenstraße-App und wir machen jetzt ausschließlich Augmented Reality, sind schon an den nächsten Projekten dran und ganz genau, die Industrie ist aufgestanden, auch in verschiedenen Bereichen und irgendwie steht jeder gerade im Moment auf und will Augmented Reality haben. Das ist echt verrückt. Genau, ja. Also wir sind auf jeden Fall nur noch im Augmented Reality-Bereich tätig. Allerdings, und das ist ja auch, wo ich herkomme, ich verbinde immer verschiedene Technologien. Und so habe ich auch bei der Deutschen Märchenstraße-App Navigation, Open Data, Augmented Reality verheiratet. Und unsere Lösungen sind immer mit Backend und surfergestützte Lösungen auch. Also die sind schon ein bisschen größer als nur so eine client-basierte Augmented Reality-Lösung.
Ich bin ja immer sehr technisch interessiert in dem Ganzen. Vielleicht interessiert das nicht jeden Zuhörer gerade, aber wie funktioniert eigentlich die Technologie dahinter? Mit welchen Frameworks, mit welchen vielleicht auch Software-Tools kann man sowas bauen? Weil ich habe mich da selber schon ein paar Mal dran versucht, bin kläglich dran gescheitert, weil ich jedes Mal nicht wirklich wusste, wie man das jetzt im Prinzip in eine App umbauen kann. Aber kurz zusammenfassen, Das ist natürlich sehr, sehr umfassend.
Ich hatte gerade die Zeit im Blick, wo ich mir gedacht habe, okay, wir können ruhig ein paar Stunden jetzt darüber. Genau, ich versuche mich kurz zu fassen. Also grundsätzlich ist Augmented Reality schon eine etwas ältere Technologie und sie hat sich so rangeschlichen. Und es gibt auf jeden Fall zwei Hauptbibliotheken, einmal von Apple und einmal von Google. Das ist von Google AR Core oder von Apple AR Kit. Das ist eine Bibliothek, mit der ich arbeiten kann, wenn ich nativ Apps programmiere. Es gibt aber auch noch die Unity. Das ist eigentlich eine Game Engine, kann man sagen, sowas wie die Unreal. Die Unreal kann übrigens auch Augmented Reality. Und die setzt teilweise auf diese AR-Core und AR-Kit-Bibliotheken auf, wobei sie die auch erweitert oder auch eigenstemmt. Ja, und wie es funktioniert, ist ganz verrückt. Weil wir wirklich fast alle Sensoriken, die wir in unseren Mobiltelefonen oder auch dann später in den Brillen haben, ansprechen. Sei es der Accelerator, also Beschleunigkeitssensor, sei es das Gyroskop, Mega-Algorithmen in Richtung Bild und Bildbearbeitung auch. Also wir haben da wirklich das volle Programm. Das war es auch das, was mich so stark begeistert hat, weil da passiert endlich was.
Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank für die Einführung. Mit der Deutschen Märchenstraße habt ihr im Prinzip schon ein sehr, sehr futuristisches Projekt gemacht. Also ich hätte niemals erwartet, dass sowas hier in Deutschland möglich ist und dass auch solche innovativen und neuen Technologien wirklich cool genutzt werden. Wo seht ihr denn eigentlich die Trends weiterhin? Also wenn ihr jetzt mal ein bisschen weiterdenkt auf die nächsten, sag mal, 5 oder 10 Jahre, da ändert sich natürlich die Technologie sehr. Aber was könnten denn noch so Fälle sein, die für Augmented Reality in der Zukunft noch spannend werden oder auch vielleicht für den Massenmarkt noch deutlich tauglicher werden als jetzt entweder DMS oder Pokémon Go beispielsweise, das Spiel kennen ja auch noch viele.
Genau, also in erster Linie wünsche ich mir einen persönlichen Assistenten. Ich würde gerne R2-D2 den ganzen Tag bei mir haben, der mir Fragen und Antworten und mit mir rumfährt. Also wir sehen es halt unglaublich auch im Navigationsbereich auch, aber auch in ganz vielen anderen Bereichen. Also sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Bahn fahren möchte und ich fahre das unheimlich gerne mit der Bahn, aber für mich ist das super stressig immer, wenn ich dann mir den Zug raussuchen muss und dann am Bahnhof selber. Und da kann ich mir halt gut vorstellen, dass sowas Augmented Reality gestützt ist. Sprich, dass wenn ich meine Brille später aufhabe, dass ich dann den Zug farbig reinfahren sehe, auf dem Fußboden sind meine Pfeile und so weiter. Also gerade im Light und Begleit sehe ich Augmented Reality, aber auch ganz stark natürlich in der Industrie und dort bis hin zur Ausbildung auch. Sprich, dass wir haben ja die Möglichkeit dann auch, das zu mischen. Sprich, dass wir das Digitale auch mischen mit der Realität. Und so können wir auch an echten Dingen auch arbeiten mit digitaler Unterstützung. Und da sehe ich, glaube ich, Augmented Reality am meisten im Moment.
Eine kritische Frage, die mir letztes Mal gestellt wurde, als ich mit jemandem mich unterhalten habe, dass ich ja mit euch hier spreche, die viel Augmented Reality machen, ist, weshalb würdet ihr eigentlich einschätzen, ist die Google-Brille so gefloppt? Die wurde ja 2012 vorgestellt, hatte teilweise AR schon drin, war aber eher so ein transparentes Glas und war ein totaler Flop. Also die hatten gedacht, dass sie jetzt Millionen davon verkaufen. Aber was waren so die Kernpunkte, weshalb wird jetzt AR besser funktionieren mit den neuen Technologien, mit den besseren Konzepten als eben jetzt bei Google?
Genau, ist, weil halt einfach auch wirklich die Technik genau noch diese Zeit brauchte. Weil, wie ich sagte, aus diesen verschiedenen Sensoriken, alle Sensoriken haben sich verbessert und wir mussten auch ganz viel lernen. Ich habe hier noch so eine alte Vuzix-Brille liegen, überhaupt nicht anwendbar, blendet nur auf einem Auge, also alles katastrophal. Ist halt so, wir sind noch in den Kinderschuhen, gerade was die Brillen auch so ein bisschen betrifft, aber auch da entstehen im Hintergrund, also wenn wir jetzt zum Beispiel die Magic Leap 2 nehmen oder nehmen die HoloLens, dann haben wir schon, die sind natürlich extrem teuer noch, aber die sind halt schon wirklich klasse. Ne? Also da kann man schon für die Industrie also auch sehr genaue Augmented Reality-Anwendungen erstellen. Also ich denke, es wird noch ein Momentchen dauern. Und das, was wir so betrachtet haben, ist auch das Ganze durch Pandemie und weitere Dinge, dass sich das alles so ein bisschen rausgeschoben hat auch. Wir haben schon gehofft, dass wir eigentlich dieses Jahr die Eyeglasses in der Hand hätten.
Und die wurden ja auch noch angekündigt.
Genau, und das ist so ein, eine Brille. Das, was sie verspricht oder worüber gemunkelt wird, ist genau das, was wir dann uns wünschen auch. Das wird eine Marktreife und es wird einmal eine geben für den Hausgebrauch und einmal dann auch für die Industrie in einer etwas stärkeren Version. Und ich glaube, das wird so der erste Punkt sein. Aber wir kennen das ja. Es muss erstmal was rauskommen, was funktioniert und dann wird einmal kommen, dann in die Breite noch ein paar weitere Brillen oder Geräte. Mhm.
Vielen Dank für die Einschätzung. Was mich auch noch interessiert hat, bei dem Großprojekt von der Deutschen Märchenstraße, ich nehme das einfach ein paar Mal als Beispiel, weil es jetzt wirklich das aktuellste Projekt von euch ist. Es sind ja auch extrem viele 3D-Renderings und auch große 3D-Objekte, die da eben erstellt werden müssen, die in Heidenaufwand sind. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal versucht, mich da in Blender einzufuchsen. Das ist jedes Mal viele, viele Stunden Arbeit für so einen kleinen Donut oder was ich auch immer da mal versucht habe. Wie habt ihr das denn von dem ganzen Sachen gemacht, weil es sind ja sehr, sehr viele Modelle und Objekte gemacht, die modelliert wurden, gebaut wurden. Habt ihr das in-house? Habt ihr beide das gemacht? Habt ihr da extern jemanden dazu geholt oder wie ist das aufgeteilt gewesen?
Genau, also wir sind eine reine Remote-Firma. Ich glaube, man nennt uns New Work. Und es ist so, dass wir ein internationales Team haben. Das sind Freelancer, aber viele begleiten uns schon seit mehreren Jahren jetzt auch. Also es ist internationale Angestellte sozusagen. Und es ist ein Team aus mittlerweile 10 Personen auch. Und da sind Designer, Rigger, Animateure und alles Mögliche dabei. Und richtig, das ist unglaublich viel Arbeit. Also bis das wirklich dahin gekommen ist und vor allen Dingen auch die Vorarbeit, sowas möchte, erstell mal einen Wilhelm Grimm. Und wie soll er neuzeitlich aussehen? Wie soll er sein?
Welches Alter?
Und welche Größe? Und machen wir das leicht puppenhaft oder eher charakteristisch wie ein Mensch. Und es ist dann so, dass wir da auch Zuarbeiten hatten von Markus Lefrançois, der Zeichner auch ist von der Deutschen Märchenstraße. Wir haben aber auch mit Schauspielern, Sprechern und was auch immer dann auch diese Sachen dann auch fertiggestellt. Das ist ein echtes Großprojekt dann auch von den Personenanzahl außen.
Unglaublich. Wie habt ihr denn die internationalen Angestellten oder Freelancer gefunden? War das auf Plattformen wie Upwork oder habt ihr die einfach so mal angeschrieben, weil die gute Arbeit gemacht haben? Wie ist da zusammengekommen oder irgendwelche Kontakte?
Also ganz, ganz unterschiedliche Plattformen. Es geht so weit, dass wir sogar über Telegram jemanden gefunden haben. Weil dort gibt es ja auch bestimmte Gruppen. Okay. Und aber da müssen wir sagen, wir haben auch natürlich Mitarbeiter, die für uns suchen und vermitteln auch. Und es ist in den Jahren, ich weiß gar nicht, mit wie vielen Leuten wir gesprochen haben, bis wir wirklich das Team gefunden haben, das wir uns wirklich gewünscht haben. Und ich kann gar nicht mal sagen, welche Plattform. Ginny.
Zum Beispiel.
Das ist genau eine ukrainische Plattform. Wir haben ganz viele Entwickler in der Ukraine sitzen, aber auch bis Georgien, in Kirgisistan. Leider hatten wir auch in Russland Entwickler sitzen, aber wegen der Situation jetzt mussten wir natürlich den Kontakt irgendwo begrenzen und können da jetzt nicht wirklich weiterarbeiten. Was sehr schade ist, weil ich da die beste HR-Managerin gefunden habe, die ich mir gewünscht habe.
Stimmt, muss man leider gehen lassen, ja.
Genau.
Also das, was ganz gut ist, ist ja dadurch, dass ich selber halt einfach auch so viele Jahre entwickelt habe, ist es dann trotzdem so, wenn ich ein Gespräch führe mit Entwickler oder Entwicklerinnen, dass ich recht schnell dann irgendwie rausfütteln kann, wie das Know-how wirklich ist auch. Und das hat uns schon viele Vorteile gebracht. Aber wie Lilia auch gesagt hat, wir haben trotz alledem unglaublich viele Gespräche geführt. Und manchmal ist es auch so gewesen, dass wir gerade am Anfang beim Startup dann auch, man hat ja nicht Riesengelder zur Verfügung, ja, und dann muss man dann auch gucken, dass das auch alles passt und so weiter dann auch. Mhm. War nicht einfach, aber wir sind froh, dass wir das alles so weit hingekommen haben, wie wir es jetzt haben auch.
Als letzte Frage zu dem ersten Teil, heute etwas länger, aber dafür umso intensiver, extrem interessant. Wie wollt ihr das denn für die Zukunft machen? Wollt ihr weiterhin in diese kulturellen Projekte reingehen oder wollt ihr mehr Unternehmenskunden machen oder schaut ihr, was hier so kommt? Habt ihr euch da irgendwie ein bisschen eine Schiene festgelegt?
So hundertprozentig würde ich mich auch nie festlegen, weil ich mag das immer, Neues kennenzulernen, Neues zu machen. So wirklich nur eine Sparte wäre uns zu langweilig. Aber ja, wir bleiben auf jeden Fall und gerade mit der Deutschen Märchenstraße in Kunst und Kultur drin. Aber auch, wie gesagt, in Industrieprojekten jetzt dann auch. Wir müssen ja auch ein bisschen Geld verdienen.
Das stimmt, aber es gibt ja viele kulturelle Förderungen. Beispielsweise Märchenstraße ist ja auch gefördert, oder? Vom Bund?
Oder wie ist ja...
Von der Stadt Kassel?
Von der Stadt Kassel, aber es ist, also wir haben direkt die Förderung, sind nicht an der Förderung beteiligt, sondern wir sind die Stadt Kassel oder sagen wir besser, die Deutsche Märchenstraße ist wirklich unser Kunde.
Okay, verstehe. Sehr gut. Dann würde ich mal weitergehen zum zweiten Teil. Welche Herausforderungen und Probleme hattet ihr denn bis jetzt auf eurem unternehmerischen Weg? Und was waren so die Erfahrungswerte, die Learnings? Was könnt ihr da für Beispiele geben an die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer? Was könnt ihr denen mit auf den Weg geben?
Ja, auf jeden Fall eine Sache ist immer wichtig, die Finanzen im Blick zu haben. Das ist immer so, als allererstes auch sollte man sich auch wirklich sofort Gedanken machen, wo kommt das Geld her? Mhm. Und also das Erste wäre, wenn man ganz reiche Eltern hat, wäre es genial. Dann hat man kaum Sorgen, das ist so der Best Case. Aber da das oftmals nicht so ist, muss man schauen, wie man das wirklich aufstellt. Also wir haben es und sind darauf auch stolz. Wir haben das aus eigenen Mitteln gestemmt und haben das auch gleich, wie du es vorhin noch gesagt hast, genau, wir haben dann sämtliche Projekte gemacht, sei es ein Grafikprojekt, eine Webseite, ein WordPress, ein irgendwas und haben uns dann so ein bisschen da durchgekämpft. Geht natürlich in der Softwarebranche ganz gut, weil unser Einsatz nicht so hoch ist. Einen PC hat jeder, die Ausstattung hat jeder und so kann man recht gut anfangen dabei dann auch. Was nicht so gut funktioniert hat bei uns, sind zum Beispiel solche Dinge wie Banken. Also Banken sind, glaube ich, ein bisschen zögerlich in Deutschland mit Startups. Das ist eher so, dass sie sich dann wünschen, dass man 3 Jahre alt ist und schon 2 Millionen Umsatz hat. Dann sitze ich aber nicht mehr bei der Bank.
So. Geht es gerade um Kredite, oder?
Ja, genau, zum Beispiel. Na, wenn man dann einen Firmenkredit oder sowas sich dann organisieren möchte, ist das als Startup halt recht schwierig. Irgendwie, also man kann dann noch mit Förderungen probieren, aber ja.
Genau. Gerade bei den neuen Themen wie Augmented Reality merkt man, dass, ich sag mal, vorsichtig gesagt, alte Hasen vielleicht noch bei der Bank sitzen, die sich mit diesem Thema nicht wirklich identifizieren oder das nicht wirklich verfolgen. Und das ist dann auch wirklich schwierig, da nochmal aufzuzeigen, welche Zukunft hat Augmented Reality und wo kann es wirklich angewandt werden. Und da ist wirklich immer sehr viel Überzeugung.
Ja, genau. Überzeugungsarbeit braucht man auch ordentlich dann, ja.
Genau, richtig. Also das war das, was uns so ein bisschen gekränkt hat. Einerseits, andererseits sind wir wirklich sehr stolz darüber, dass wir ideologisch gewachsen sind und unser Unternehmen so aufgebaut haben ohne Kredite. Mhm.
Genau. Also was auch eine Sache ist, ist dann die Firmierung selber, sprich, welche Firmenform wählt man, GmbH, GbR und so weiter. Auch da können wir raten, das genauestens zu prüfen, erstmal, ob man wirklich gleich eine GmbH braucht am Anfang und so weiter dann auch, weil wenn ich jetzt zum Steuerberater gehe, der möchte natürlich sofort, dass ich eine GmbH mache, verdient er mehr Geld. Aber ich glaube, dass man sehr gut mit GbRs auch erstmal zurechtkommt. Und unser Tipp ist es wirklich, sich am Anfang einfach durchzubeißen. Also es hat uns so viel geholfen, weil wir, wenn wir jetzt über unsere Finanzen oder über unsere Bücher drüber schauen, das hat man in der Hand. Da gibt es jetzt nichts irgendwie, was wir uns beraten lassen müssen oder wo wir uns unsicher wären in dem Bereich. Deswegen raten wir dazu, ruhig ein bisschen durchbeißen am Anfang, auch mal ein bisschen Minus machen, das ist gar nicht so schlimm, aber dass man das dann nachher alles mal mitbekommen hat. Weil wenn man gleich anfängt und hat eine Idee und holt sich ganz große Gelder rein, das haben wir auch an anderen Projekten gesehen, haut vielleicht nicht immer gleich ganz so hin. Schränkt einen natürlich ein, man ist nicht so schnell auf dem Markt, heißt, man wächst langsamer dabei dann auch, aber ich glaube sicherer, also aus unserer Sicht.
Spannend. Weshalb habt ihr denn eine GbR und keine UG beispielsweise? Das ist ja der kleine Bruder von der GmbH.
Genau, aber weil man dann dort auch schon sofort in dieser Schleife und in diesen Prozessen der GmbH drin ist, noch nicht 100%, aber auch schon und man hat genau die gleichen, also mit Bilanzierung, mit allen Sachen. Und das kostet am Anfang auch unglaublich viel Zeit. Und das ist ein Wissen, was ich glaube, es sei denn, man macht als Startup Steuerberater, man eigentlich nicht mit sich trägt. Also wir haben beide eine kaufmännische Ausbildung auch mit und Lilia sogar studiert. Trotzdem haben uns so viele Sachen noch überrascht und es ist auch recht schwierig in Deutschland, weil wo bekomme ich meine Informationen her? Weil ich bekomme sie weder vom Finanzamt, das darf ja keine Auskunft geben, ich darf aber auch meinen Steuerberater nicht fragen, weil wenn der mir was verrät, dann würde der gleich wegen Steuerhinterziehung einbekommen. Yeah. So, wenn ich jetzt nach Spanien oder in andere Länder, gibt es ja sowas, wenn ich einen Startup mache, dann bekomme ich da sofort vom Finanzamt erstmal eine steuerliche Beratung, was ich machen soll. Das würde ich mir wünschen, wenn wir sowas hier in Deutschland auch hätten. Das würde unglaublich viel helfen. Wir haben jetzt die meisten Anfragen, die zu uns kommen, sind von Startups, die sagen, wie habt ihr das gemacht mit der Firmierung? Da sind sich alle immer unsicher in Deutschland. Und man kann auch ganz schnell bei so einer Sache dann auch sich, sagen wir mal, nicht nur das Geld verlieren, sondern auch von anderen Firmen eventuell geschluckt werden, wenn man das nicht im Auge behält.
Ja, auf jeden Fall. Also das ganze Thema einmal, dass es wirklich kompliziert ist, man nicht genau weiß, wo man anfangen muss. Und dann ist dieser ganze Prozess einfach ultra langsam. Also ich habe jetzt für ein kleines Gewerbe irgendwie 8 Wochen gebraucht und dann musste ich nochmal 4 Wochen oder 3 Wochen auf meinen Finanzamtsteuerbrief da warten. Also das sind auch jegliche Geschwindigkeit aus allen möglichen Sachen raus.
Richtig, genau. Richtig. Ganz genau. Und Geschwindigkeit und Motivation. Na, weil du beschäftigst dich nur noch mit dieser Sache dann auch. Und das Geld geht weg an Steuerberater, an Anwälte, an irgendwas. Mhm. Und man hat noch gar nichts produziert. Na, also.
Genau. Also was ich auch finde, dass das auch seitens Arbeitsagentur, also wenn man als, als Arbeitsloser quasi in die Selbstständigkeit kommen möchte. Je nachdem, wie man dann auch ausgebildet ist, ist es dann auch recht schwierig, dort eine Unterstützung zu bekommen oder so einen Schub. Weil, also wie ich die Erfahrung gemacht habe, war das sehr schwierig, direkt in die Selbstständigkeit zu kommen, weil man versucht hat, wegen meiner Lehrgängen, die ich gemacht habe, dass man mich als Angestellte irgendwo erstmal quasi vermitteln möchte. Mhm. Mit Ach und Krach haben wir es dann trotzdem geschafft, weil ich dann auch gesagt habe, nee, das ist genau das, was ich machen möchte. Und bei der Arbeitsagentur ist es auch so, dass man einen Existenzgründungszuschuss bekommt. Das sind leider nur 300 Euro für 6 Monate, was natürlich die Kosten für die Krankenkasse ist. Ja, und ich denke, also damit das auch hier in Deutschland die Wirtschaft nochmal angekurbelt wird, dass man da auch an die Behörden rangeht und nochmal andere Möglichkeiten auch schafft.
Ja, genau. Also der Weg ist steinig oder ist schwer, auch rauszukommen aus dem Angestelltenverhältnis in Deutschland. Also da sind wir wieder bei dem Weg, den ich selber genommen habe. Auch genau, ich habe Stunden reduziert, habe nebenbei angefangen, schon Projekte zu machen. Das war die Möglichkeit, um den soften Übergang. Dadurch, dass ich schon von 2001 an als Dozent auch in der Softwarebranche arbeite, hat mir das immer wieder oder uns immer wieder den Hintern gerettet, dass wir dann dadurch halt einfach mal schnell eine Schulung geben konnten und dadurch einfach Geld bekommen haben. Also,
okay, smart.
Also Kundenumgang und Kunden war bei uns Gott sei Dank alles super. Soweit und es hat doch alles gut funktioniert. Wir haben immer ganz gute Lösungen, wir haben wirklich sehr gute Lösungen abgeliefert. Ich bin ja damals aus der Selbstständigkeit raus, weil ich mit den ganzen proprietären Lösungen nicht zufrieden war. Ich wollte immer was qualitativ Hochwertigeres haben und dafür stehen wir auch. Und das ist, also Qualität ist für uns wirklich auch eine Nummer. Mhm. Aber ja, wie gesagt, dieses mit den Kunden ist eigentlich in Ordnung gewesen oder ist in Ordnung. Eher so das ganze andere drumherum noch. Also wir hatten es recht schwierig hier auch in der Region mit Förderungen, weil man uns vielleicht auch nicht gesehen hat. Das ist vielleicht auch das Problem mit dem, man ist ganz neu, man macht neue Technologien, keiner weiß was da drum und jetzt kommt man da einfach her und will sowas haben und sagt, das ist großartig, das wird das Neueste und jeder sagt, naja, so Spinner. Vielleicht, also das ist so eher noch ein Ding gewesen. Aber ansonsten.
Genau, dass man sich einfach beweisen muss erstmal und auch aufzeigen, welche Zukunft dann so eine Technologie dann auch hat.
Ja. Und das ist ein sehr gutes Beispiel und ein sehr guter Hinweis auch. Sprich, wir haben wahnsinnig viel Prototypen gebaut, auch dabei. Und das könnte ich auch raten, dass man einfach schon mal was vorzeigen kann. Also eine reine PowerPoint oder dies und gerade mit Superneuerungen zählt gar nicht. Ist die nicht da.
Sehr guter Hinweis. Waren das dann Beispielprojekte schon für Kunden einfache Sachen oder waren das wirklich Prototypen aus Ideen, wie du im Prinzip oder wie ihr selber herausgefunden habt, wie die Technologien funktionieren, da ein bisschen so den Weg dokumentiert habt?
Genau, das Zweite. Also wir haben wirklich auch Frau Holle dann in Hessisch-Lichtenau hingestellt und haben das dann gezeigt und so weiter. Mhm. Genau, wir haben es einfach straightforward, wir sind einfach und haben es runterprogrammiert.
Ein Projekt haben wir auch selbst gestartet, und zwar ist das die We and You App. Und zwar ist das auch eine Augmented Reality App. Dort haben wir unser Maskottchen, unser Paul, mit ihm experimentieren wir immer, verpassen ihm unterschiedliche Stimmen oder Animationen und haben dazu angefangen, eine App zu bauen, die dann hauptsächlich für Schüler und Schüler, Lehrende zur Verfügung stehen soll, damit wir aufzeigen können, wie geht man mit Augmented Reality um und was kann man alles damit machen. Wir haben gemerkt, weil wir auch Vorträge in den Schulen gehalten haben, ich glaube hier in der Gegend 4 Schulen oder 5 Schulen haben wir bereits besucht und man sieht wirklich bei den Schülern, wie interessant dieses Thema auch wirklich ist, weil es geht natürlich auch um Spiele und und da haben wir wirklich gemerkt, obwohl von den Lehrern dann auch gesagt wird, naja, die Konzentration ist bei den Schülern so nach halber Stunde nicht mehr so gut, also bitte entschuldigt, falls es etwas lauter werden sollte, nie. Bei uns war das noch nie so, dass zwischendurch jemand irgendwie gesprochen hat oder sich abgelenkt hat. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und vor allem, ich habe es mir nämlich auch als Schülerin gewünscht, auch mehr reinzuschauen, was verbirgt sich hinter so einer Softwareentwicklung. Und dort haben wir auch aufgezeigt, wer denn dahinter auch ist, wie Animationsdesigner und so weiter und so fort. Okay. Und wir haben da auch wirklich ein sehr gutes Feedback auch bekommen. Wir wurden applaudiert, bitte macht die App weiter. Wir möchten gern damit rumspielen und das ausprobieren. Cool. Und das ist dann eben genau das, wo wir jetzt erstmal nicht hinterherkamen. Wir haben wirklich sehr viel Geld in die Firma reinstecken müssen und dieses Projekt erstmal auf Eis legen. Aber die App ist da, die wird jetzt bald auch wieder weiter entwickelt. Und wir hoffen, dass wir somit auch hier der Jugend auch mal zeigen können, was es so alles gibt, so dass wir auch wieder Fachkräfte haben. Weil deswegen arbeiten wir international, denn hier in Deutschland ist es wirklich mager in diesem Bereich.
Auf jeden Fall.
Das ist vielleicht noch eine Minisache, nicht zu ideologisch unterwegs zu sein, weil wir wollten halt gleich Kinder, Jugend, wir wollen gleich allen helfen. Und das hat uns am Anfang, also man vergisst dann so ein bisschen vielleicht seine eigenen Projekte oder denkt zu Ideologie, da wollen ja alle mitmachen. Yeah, yeah. Aber deswegen sage ich immer wieder auch ordentlich immer auf die Projekte, die Geld bringen, gucken, weil gerade am Anfang könnte das sein, dass das dann irgendwie so ein bisschen aus dem Ruder läuft oder dass man sich so ein bisschen verschlittert in solchen Sachen drin. Deswegen haben wir, wie gesagt, das Projekt jetzt auf Eis gelegt irgendwann und haben gesagt, jetzt erstmal Stopp. Jetzt müssen wir erstmal was anderes machen.
Sehr gut. Ihr hattet eben gerade schon das Thema Fachkräftemangel angesprochen. Was wären denn so die besten Schritte, um im Prinzip in die Welt des ARs einzutauchen? Was sind so Technologien, die man anfangen sollte zu lernen? Womit kann man anfangen? Was wären auch vielleicht coole Beispielprojekte, womit man anfangen kann, die nicht ganz so komplex sind, aber gut zeigen, wie diese Technologien funktionieren?
Also da gibt es verschiedene Bereiche oder Angriffsmöglichkeiten. Also fangen wir einfach mal bei den 3D-Modellen selber an. Und du hattest ja schon Blender erwähnt. Und ich bin selber Dozent, hab ja mein Geld auch damit verdient, aber ich finde Udemy eine unglaublich gute Plattform, um sich weiterzubilden. Und ich würde bei Udemy auch mal gucken. Und vor allen Dingen am Anfang, ich würde auch nur das tun, was mir wirklich Spaß macht. Also wichtig ist bei der ganzen Sache nicht zu gucken, wo verdient man das meiste Geld, sondern was macht mir Spaß. So, und dann, wie gesagt, bei den 3D-Modellen kann man anfangen, ein 3D-Modell zu bauen, dann das 3D-Modell, die Texturen dafür zu malen oder zu zeichnen, dann Rigging, heißt, dass man die Knochen baut für das Modell, dann animieren, so, und dann irgendwann kommt man zu dem Programmieren selber auch. Wenn das der Punkt ist, wo man sagt, das ist meins, dann würde ich dazu empfehlen Udemy. Und ganz super, super schwer, jetzt eine Empfehlung zu geben, wo man anfangen sollte. Ich selber, dadurch, dass ich ja auch von ganz anderen Programmiersprachen herkomme und ich gerne wirklich echte Programmiersprachen in der Hand habe, würde ich da nicht gleich sagen, dass man Unity nimmt und C#. Aber wer sich wirklich auf Spieleprogrammierung oder auch Augmented Reality konzentrieren möchte, ist trotzdem Unity eine gute Oberfläche, um damit recht schnell Erfolge zu zielen. Dann ja.
Das hört sich doch schon mal super an. Da wisst ihr schon mal, wie ihr anfangen könnt. Dann würde ich zum letzten Punkt kommen. Angenommen, ihr hättet doch mal die Möglichkeit, mit eurem 16-jährigen Ich zu sprechen oder mit einer jungen Person. Welche Tipps hättet ihr damals gerne gehabt oder würdet ihr anderen jungen Gründerinnen oder Gründern mit auf den Weg geben?
Glaub an dein Herz, an die Passion. Solltest du einen in dir tragen und verfolg die mit stärkstem Willen überhaupt und lass dich von nichts umschmeißen.
Richtig. Ja. Die Ideen und einfach machen.
Einfach machen.
Genau.
Genau. Einfach straightforward.
Dann würde ich doch das als Abschlussworte für die heutige Folge nehmen. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, um uns von We Will Kick Experience zu erzählen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, doch mal mehr zum Thema Augmented Reality, Software Development und den Trends von morgen zu erfahren. Abonniert den Podcast sehr gerne, um keine weitere interessante Story eines spannenden Gründers oder einer spannenden Gründerin zu verpassen. Falls ihr natürlich spannende Sachen mitnehmen konntet, dann teilt den Podcast auch sehr gerne. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Vielen Dank.
Auch, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.